die Presse.
La pace sia con tutti voi!
Der Friedensgruß ist jene Botschaft, die Robert Francis Prevost als neuer Papst, als Leo XIV. Als erste Botschaft rund um die Welt schickt. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Eine Stimme für Frieden, eine Stimme für die Armen, ein Anti-Trump, ein Kirchenreformer. Die Hoffnungen, die viele in den neuen Papst setzen, sind groß. Im Gespräch mit Michael Brüller, ehemaliger Chefredakteur der Presse und heute Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Erzdiözese Wien, sowie mit Till Schönwelde, Leiter des Ressorts Religion und Sinnfragen der Wochenzeitung Die Furche, habe ich darüber gesprochen, mit welchen Aufgaben der neue Papst konfrontiert ist. Wieso der Papst auch bei vielen Menschen, die der Kirche nicht nahestehen, Hoffnungen und Erwartungen weckt und welche davon er tatsächlich erfüllen wird können. Herr Brüller, der US-Amerikaner Robert Francis Prevost ist als Leo XIV. Papst und somit Oberhaupt der katholischen Kirche geworden. Das hat viele überrascht, viele auch sehr gefreut. Wie haben denn Sie die vielen Reaktionen beobachtet und was können Sie mit dem neuen Papst anfangen?
Also mich hat überrascht, dass so viele nicht überrascht waren, sondern gesagt haben, das war ihr Geheimtipp. Für mich war das gar nicht so klar. Im Nachhinein kann man sich gut vorstellen, warum er gewählt worden ist, warum es auch so schnell gegangen ist. Die 4 Wahlgänge zeigt ja, dass eigentlich von Anfang an oder zumindest sehr schnell nach dem ersten Wahlgang, sagen wir, zweiten Wahlgang, zu sehen war, wohin die Stimmen gehen, auf wen konzentriert sich je nach Glaubenszustand der Heilige Geist oder die Gruppendynamik. Und da gibt's viele Gründe, nicht? Er ist jemand, der sich in der Kurie gut auskennt, dort gearbeitet hat. Er ist in den zwei Welten, wenn man so will, im Norden und im Süden zu Hause. Er ist Amerikaner, was vielleicht gar keine schlechte Sache ist. Er weiß, wie es in Amerika zugeht, auch mit der angespannten Situation innerhalb der katholischen Kirche in Amerika, die jetzt kein neues Phänomen ist, aber sich vielleicht in der letzten Zeit noch einmal verschärft hat. Also da gibt's viele Gründe und letzten Endes glaube ich auch seine Persönlichkeit, die ihn vielleicht für jemanden, der eine herausragende Gestalt gesucht hat, vielleicht nicht gleich aufgefallen ist, weil er so ein bescheidener und zurückhaltender Mensch ist. Ich habe auch gehört, dass er im Vorkonklave in seinen Wortmeldungen gar nicht der rhetorisch Brillante war, der also sozusagen hier durch sein Auftreten die anderen Kollegen überzeugt hätte. Also da muss gerade in dieser Zurückhaltung in seiner Person, seine Demut, könnte man wahrscheinlich sagen, das muss die anderen Kardinäle sehr angesprochen haben.
Die allerersten Worte des neuen Papstes waren der Friedensgruß. Ist da schon die ganz große politische Agenda dieser neuen Amtszeit gesetzt worden?
Er hat ja mehrere, wenn man so will, Duftnoten gesetzt in seiner Ansprache vom Balkon des Petersdoms aus. Der Friede ist sicher ganz wichtig und das liegt auch in der Zeit. Das ist nicht nur die Person, aber es ist gut, dass er die Person des Papstes wahrnimmt, wie wichtig dieses Thema geworden ist. Wenn man ja auch sagen muss, im Rückblick auf Papst Franziskus, aber auch die Päpste vor ihm. Kein Papst hat die Macht, sozusagen einen Krieg wirklich zu verhindern. Diese Macht haben sie nicht, aber sie können schon, ich glaube einfach, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und so wie der Bundespräsident gesagt hat, nicht eine weltweit wahrgenommene Figur, die für Frieden, für aufeinander hören, für friedliche Wege, für Toleranz eintritt, das ist schon ganz wichtig. Das hätte wahrscheinlich jeder Kandidat, der aus diesem Konklave als Papst hervorgegangen wäre, in irgendeiner Weise mitgebracht. Aber es ist natürlich schon auch ein schönes Zeichen, dass Leo XIV. Das gleich an den Anfang gestellt hat, dieses Anliegen.
Etwas, was vielleicht auch ein Vorzeichen darauf sein könnte, ist die Namenswahl. Beim aktuellen neuen Papst war es ein Vorgänger, Leo XIII., der als Inspiration dafür gedient hat. Was lässt sich denn daraus schließen?
Ja, das ist einerseits sicher die soziale Komponente. Leo XIII. Ist der große Papst der ersten Sozialenzykliken, also der erste Papst, der die soziale Frage als für die Kirche eine wesentliche Frage postuliert hat, gesagt hat, also die Massenverelendung der Arbeiter im 19. Jahrhundert, da können wir als Kirche nicht bloß geistliche Mittel anbieten. Da passiert etwas, das ist einfach nicht gerecht, nicht menschenwürdig. Da müssen wir auch etwas beitragen zum sozialen Wohlergehen der Menschen. Das ist das eine. Und damit sicher also auch ein Bekenntnis von Papst Leo, also im neuen Papst Leo, ein Bekenntnis dazu, diesen Weg von Franziskus fortzuführen. Das zweite ist aber, wenn man genauer sich das Pontifikat von Leo dem 13. anschaut, das sehr lange gedauert haben, am Ende des 19. Jahrhunderts, das war eine Schlüsselzeit irgendwie, wo sich die Moderne herausgebildet hat. Und die Zeit, wo die Kirche sich hätte ganz sozusagen in, was sie eigentlich seit der Französischen Revolution sehr stark gemacht hat, sich wie in einer Wagenburg zu verschanzen gegen die böse Welt oder ganz aktiv auf die Probleme, die sich in dieser neuen Welt ergeben, eben zum Beispiel das Arbeiterelend, aber auch die nationalen Fragen, die sich ergeben haben aus der Ideologisierung der Völker, die in Europa zumindest, die im 19. Jahrhundert passiert ist, diese Herausforderung sozusagen nicht ängstlich wahrzunehmen, nicht resignativ wahrzunehmen, sich nicht zurückzuziehen, sondern sie ganz aktiv anzugehen.
Ähnlich große Fragestellungen kann man vielleicht auch in der heutigen Zeit erkennen.
Genau.
Blicken wir mal in die Kirche. Papst Franziskus hat da viele Veränderungsprozesse innerhalb der Institution angestoßen, nicht zur Zufriedenheit aller auch zu Ende gebracht. Welche Rolle wird da der neue Papst einnehmen?
Ja, ich glaube, dass Franziskus von vielen Beobachtern verkannt worden ist oder ihre eigenen Hoffnungen auf Reformen der Kirche sich nicht erfüllt haben. Es gibt ja viele, viele Menschen, viele Katholiken, die sozusagen der Hauptaufgabe eines Papstes sehen, dass er die Kirche ändert. Es gibt viele andere Bedürfnisse, die ganz in eine andere Richtung gehen. Also wenn Sie zum Beispiel den Erzbischof von Rabat nehmen in Marokko, der hat eine Diözese, 30 Millionen Menschen wohnen dort und davon sind 20.000 Katholiken. Und der Rest ist fast ausschließlich muslimisch, der hat ganz andere Erwartungen oder Hoffnungen an die Weltkirche, um nur ein kleines Beispiel zu nennen. Und ich glaube, dass was Papst Franziskus versucht hat, war nicht Dinge zu verändern, also nicht Reformen in diesen einzelnen Punkten zum Ende zu bringen, aber eine Gesprächskultur an der Weltkirchenspitze zu installieren, in Gang zu bringen, mit dem man sich diesen Themen nähern kann oder mit dieser Kultur sich diesen Themen nähern kann. Und das war sein Schlagwort der Synodalität, also ein sperriges Wort für einen Nicht-Kirchenbeobachter, nicht? Aber das heißt einfach ein gemeinsamer Weg und dass man nur gemeinsam geht, wenn man auch gemeinsam sich über das Ziel oder über das Tempo oder die Richtung oder was immer austauschen kann. Das ist seine große Reform und das wird Leo der 14. mit großer Sicherheit nicht verändern, sondern weiterführen. Ob das dann letzten Endes zu den gewünschten, von vielen Leuten gewünschten Reformen führt oder nicht, wird die Zeit zeigen. Aber ich glaube, dass es eben diese Veränderung des Stils, das ist etwas, was der neue Papst sicher weiterführen wird.
Jetzt ist mir in diesem ganzen Prozedere aufgefallen, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die außerhalb der Kirche stehen und vielleicht auch wenig mit der Kirche anfangen können und trotzdem sehr konkrete und vor allem sehr große Erwartungen an diesen Papst haben. Also sich von ihm erwarten, dass er sich für Frieden ausspricht, soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund stellt. Wie sehr deckt sich denn diese Erwartung von außen auch mit der Erwartung von innen?
Das ist eine gute Frage. Die 133 Kardinäle, die da gewählt haben, ja, kann man sicher nicht jetzt sagen, repräsentieren quasi die Meinungen oder die Auffassung von 1,4 Milliarden Katholiken. Also das ist ja kein repräsentatives System, wo das gewählte Mandatare wären und wir dürfen in Österreich einen halben oder 0,4 Kardinäle wählen und dann von unserem Mengenverhältnis in der katholischen Kirche. Und ich denke mir, dass die Erwartungen dieser Menschen oder die Hoffnungen, sagen wir, dieser Menschen auf das, was ein Papst bewirken kann, sich wahrscheinlich dann doch, auch wenn sie nicht repräsentativ gewählt worden sind, sich doch weitgehend decken mit dem, was die Menschen in der Kirche und außerhalb der Kirche brauchen. Und das ist zunächst nicht, sage ich mal, die Aufhebung des Zölibats, sondern das ist in einer Welt zu leben, wo ich nicht gefährdet bin, in einer Welt zu leben, wo ich weiß, dass ich nächste Woche für meine Kinder noch was zu essen habe, in einer Welt zu leben, wo der Nachbar mich nicht einfach überfallen wird. Es ist uns eigentlich allen klar, dass es miteinander besser geht als gegeneinander. Nicht? Wenn man sich Horrorfilme anschaut, weiß man immer, jetzt fängt das Böse an zuzuschlagen, wenn einer sagt, am besten wir teilen uns auf. Und das passiert aber gerade in der Welt. Nicht? Dass zunehmend wieder die Idee vorherrscht, am besten wir selbst. Wir sind jetzt mal für uns verantwortlich und wenn wir da fertig sind, dann kommen vielleicht andere. Also letzten Endes eine Haltung, für die natürlich Donald Trump ganz stark steht. Und ich glaube, das merken die Menschen. Und ich glaube, sie sind auf der einen Seite gibt es Menschen, die darüber todunglücklich sind. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die dieses zunächst kommen wir jetzt mal dran. Die gibt es natürlich auch in der Kirche. Und die sagen, jetzt wollen wir unsere Sicherheiten wieder haben. Und ich denke, das Spannende ist, dass ein Papst nicht dazu da ist, letzten Endes, uns in der Komfortzone zu belassen, sondern uns aus unseren Sicherheiten herauszuholen.
Erstmals ein US-Amerikaner, aber auch ein Mann der Weltkirche, ein Korrektiv zu Trump und wie Franziskus ein Fürsprecher für die Armen und jemand, der uns aus unseren Sicherheiten herausholt. Die Erwartungen an Papst Leo XIV. Sind hoch. Mancherorts vielleicht ein bisschen zu hoch, wie Furche-Journalist Till Schönwelde im Gespräch mit mir eingeordnet hat. Etwas, das auch bei diesem Papst ein Novum ist, ist, dass er US-Amerikaner ist. Das wirkt geradezu brisant zu einem Zeitpunkt, in dem in den USA mit Donald Trump ein Mann an der Macht ist, der friedliche Zusammenarbeit ganz bewusst disruptiert und herausfordert, der ein Amtsverständnis hegt, das, ich lehne mich jetzt, glaube ich, nicht aus dem Fenster, wenn ich das so sage, christliche Werte auch mit dem Fuß tritt. Gerade da wird ein US-Amerikaner erstmals in der Geschichte Papst. Kann man das als bewusstes politisches Zeichen der katholischen Kirche interpretieren?
Ganz genau, das ist schon sehr spannend, dass jetzt gerade ein US-Amerikaner Papst wird, wo ja auch eigentlich lange Zeit gegolten hat, ein Amerikaner sollte das oder darf das eigentlich nicht werden. Jetzt ist es einer geworden, der aber eigentlich als sehr unamerikanisch gilt. Auch bei seiner ersten Rede gestern, er hat eigentlich kein Wort auf Englisch gesagt. Er hat sehr fließend Italienisch gesprochen, kurz auf Spanisch seine Heimatdiözese in Peru gegrüßt. Aber die USA oder eben Worte auf Englisch sind ihm nicht über die Lippen gekommen. Ja, und das ist natürlich schon auch ein Zeichen, dass man vielleicht ganz bewusst auch gewählt hat, dass man sagt, die USA, das ist nicht nur Donald Trump, es gibt auch ein anderes Bild der USA, ein ganz weites Bild. Und da ist Prevost sicherlich ein Prototyp, der eben auch nach Lateinamerika gewirkt hat, der weltkirchlich bewandert ist. Und das wird natürlich sehr spannend werden, wie das in Zukunft dann gerade dieser Konflikt weitergehen wird. Ja, ist eine sehr interessante Frage. Und hat man gestern ja auch in den ersten Reaktionen sofort gehört, dass es immer gekommen, Trump und Prevost. Und dieser Gegensatz ist schon auch immer betont worden. Also das ist sicherlich in der Hinsicht eine sehr interessante Wahl.
Ja, jetzt war ja gerade Katholizismus in den USA zuletzt medial präsenter als davor, meiner Wahrnehmung nach, weil sich der amtierende Vizepräsident J.D. Vance ganz prominent auch als gläubiger Katholik inszeniert und vielleicht so versucht, ein katholisches Weltbild in die Nähe der aktuellen Administration zu rücken. Kann man jetzt sich vorstellen, dass der Papst da auch als Korrektiv fungieren wird?
Genau, das ist schon ganz interessant, dass mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump eigentlich sehr fundamentalistische Katholiken an die Schalthebel gekommen sind. Eben J.D. Vance, hast du schon angesprochen, Vizepräsident, der erst vor einigen Jahren zum Katholizismus konvertiert ist. Marco Rubio, der Außenminister, ist auch praktizierender Katholik. Der hat sich ein Interview gegeben, wo er noch das Aschenkreuz drauf hatte. Also die tragen ihren Katholizismus oder ihre, was sie glauben, was Katholizismus ausmacht, sehr offensiv nach vorne. Und da ist sicherlich auch davon auszugehen, dass der Leo XIV. Ein Korrektiv sein kann und das auch ein bisschen ins rechte Licht rückt, weil das, was von der Seite als katholisch inszeniert oder dargestellt wird, hat mit Sicherheit relativ wenig mit dem katholischen Glauben eigentlich zu tun.
Den neuen Papst erwarten viele Aufgaben innerhalb und außerhalb der Kirche. Blicken wir mal darauf. Papst Franziskus hat seine Rolle als Kirchenoberhaupt immer auch als Fürsprecher für jene angelegt, die sonst keine Stimme haben. Er hat sich für die Umwelt, für den Klimaschutz ausgesprochen, für die Armen, zuletzt für die Menschen noch im Gazastreifen sich ausgesprochen, für Frieden votiert. Wie wird der neue Papst das handhaben?
Auch hier ganz interessant, wie er gestern seine erste Rede angelegt hat. Da waren ja seine ersten Worte, der Friede sei mit euch allen. Überhaupt war das Friedensmotiv dann über die ganze Rede eigentlich, hat sich durchgezogen. Da hat man schon gemerkt, dass das ein ganz brennender Punkt zur Zeit ist und dass er da sicherlich auch wie Franziskus diese Bemühungen weiter fortsetzen wird. Gleichzeitig hat er auf die Synodalität angesprochen, auch ja ein Herzensanliegen von Franziskus gewesen, hat überhaupt viel noch über Franziskus gesprochen. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass er diese Punkte, die Franziskus wichtig waren, auch in seinem Pontifikat weiterführen wird. Und ja, von daher sicherlich auch einer, der sich für den Frieden einsetzen wird, der, wie schon angesprochen, in Peru sich für die Armen, für die Caritas eingesetzt hat. Also da kann man sicherlich sagen, dass das ein Papst ist, der die großen Bögen, die Franziskus gezeichnet hat, fortführen wird und vielleicht etwas in geordnetere Bahnen leiten wird.
Diese Veränderungen innerhalb der Kirche, die du schon angesprochen hast, mir wird das oft ein bisschen zu wenig konkret besprochen. Also da ist von einer Öffnung der Kirche die Rede, von der Rolle der Frau innerhalb der Kirche, die irgendwie aufgewertet werden soll. Ich frage jetzt einmal ganz konkret, also ist es deiner Einschätzung nach realistisch, dass in der Amtszeit des nun neuen Papstes es zur Öffnung der Priesterweihe für Frauen kommen könnte? Oder ist das überhaupt das Ziel?
Ja, das ist ja ganz spannend, weil das selbst für Franziskus nie das Ziel eigentlich war. Der hat ja selbst immer gesagt, Priesterweihe für Frauen eher nicht und hat das auf anderen Ebenen versucht, Frauen stärker einzubinden, hat an die obersten Verwaltungsebenen viele Frauen gesetzt und da sicherlich auch einen Weg aufgemacht, der nicht mehr umkehrbar sein wird. Also davon wird man auch bei Prévost ausgehen, dass er diesen Weg nicht umkehren wird. Gleichzeitig ist auch Prévost, was man von seinen vorigen Aussagen her weiß, sicherlich niemand, der da große Ambitionen hegen wird, eben eine Priesterweihe für Frauen anzudenken. Dasselbe ist für gleichgeschlechtlich liebende Menschen, für Homosexuelle. Auch da wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel tun, wenn man sich die vorigen Aussagen von ihm anhört. Ja, also da wäre ich vorsichtig, da tatsächlich große progressive Dinge zu erwarten.
Ein weiterer zentraler gesellschaftspolitischer Punkt, mit dem sich die Kirche immer wieder konfrontiert sieht, ist der korrekte Umgang mit Missbrauch innerhalb der eigenen Reihen. Da gibt es auch schon erste Vorwürfe sozusagen gegenüber dem neuen Papst. Wie wird er da die Sache angehen? Was weiß man da?
Genau, das ist sicherlich einer der ganz großen Schmerzpunkte der katholischen Kirche und auch der Punkt, wo sie sicherlich in den letzten Jahren am allermeisten und zwar weltweit an Glaubwürdigkeit verloren hat. Genau, Franziskus hat das durchaus versucht. Ob es ihm immer und überall gelungen ist, da wird man auch in Zukunft noch schauen müssen oder da werden sich Historiker mit beschäftigen müssen. Bei Prévost ist es ja auch so, dass es einen Vorwurf durchaus in Peru gab. Da ging es um einen Priester, der den Vorwurf ausgesetzt war, eben missbraucht zu haben und der dann in der Nähe einer Schule gewohnt hat. Allerdings ist das wohl etwas schwierig, weil es bei ihm wohl nur mehr darum ging, dass er diese Unterschrift eben setzen musste, eigentlich ein Formalakt. Das heißt, da ist eigentlich nichts hängen geblieben an ihm. Und ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass das Kardinalskollegium das schon auch abgeklopft haben wird im Vorhinein. Aber ja, natürlich, die Missbrauchsfrage wird drängend bleiben und wird auch weiterhin ausschlaggebend dafür sein, wie glaubwürdig die katholische Kirche ist.
Jetzt hatte ich den Eindruck bei diesem ganzen Prozess der Papstwahl, dass gerade auch hier in Europa, wo es viele Menschen gibt, die mit der Kirche nichts oder nichts mehr anfangen können oder ihr zumindest nicht mehr so persönlich verbunden sind, dass auch viele dieser Menschen diese Papstwahl höchst interessiert mitverfolgt haben, aktuell vielleicht so etwas wie Hoffnung in diese neue Figur setzen oder zumindest Erwartungen an diesen Papst haben, dass auch er sich für Veränderung einsetzt, positiv wirkt innerhalb der Welt. Lässt sich da sowas wie ein neues Rollenverständnis des Papstes im 21. Jahrhundert erkennen, also vielleicht weniger als traditionelles religiöses Oberhaupt, mehr als so eine politisch-spirituell mahnende Stimme, wie es vielleicht auch zum Beispiel der Dalai Lama in den vergangenen Jahrzehnten gewesen ist?
Das kann durchaus so sein. Das war ja auch bei Franziskus schon so, dass er weit anerkannt war über die katholische Kirche hinaus, eben als Symbolfigur für Frieden, für Gerechtigkeit, für soziale Fragen, für Umweltschutz. Und das ist sicherlich auch etwas, wo der neue Papst mitarbeiten wird oder was auch zu seiner Rolle gehören wird. Gleichzeitig sind das natürlich natürlich Sachen, die katholische Kirche hat 1,4 Milliarden Mitglieder. In den allermeisten Weltgegenden, jetzt mal abgesehen von Europa, wächst die katholische Kirche. Und die haben natürlich schon auch ganz spezielle Anforderungen dann an den Papst. Und da wird natürlich auch von dort gefragt sein, einfach ein Leiter der katholischen Kirche. Also das wird schon auch weiterhin gefragt sein.
Kirche ohne Leitung, das gibt es aktuell auch in Österreich. Da ist nämlich der Sitz des Wiener Erzbischofs nach wie vor vakant. Michael Brühler von der Erzdiözese Wien hat mir verraten, worauf er jetzt in Sachen neuer Chef wartet. Der Sitz des Wiener Erzbischofs nach wie vor vakant. Was bedeutet jetzt nach dieser Papstwahl, quasi, was bedeutet das jetzt für die Auswahl Ihres nächsten Chefs?
Der Kardinal Schönborn ist das heute auch gefragt worden und hat gesagt, es kann sein, dass das jetzt sehr schnell geht, weil der Papst bereits weiß, die Situation in Wien, der hat sich ja als Chef des Bischofsdikasteriums eingehend, Kardinal Schönborn hat mehrere Male mit ihm auch darüber geredet, über die Nachfolgefrage und um sozusagen ein Profil für den Nachfolger zu schärfen. Also der kennt die Situation und der könnte jetzt, der braucht nicht bisher ging er als Präfekt zum Papst und dann hat er mit einem Vorschlag gesagt, wir wollen Max Mustermann zum Bischof in Wien machen. Und dann hätte natürlich der Papst sagen können, naja, der bitte nicht einen Theologieprofessor oder von dem habe ich noch nie irgendwas gehört. Keine Ahnung, was da an Vorbehalten kommen, passt nicht in mein Profil, ich hätte aber einen anderen. Diese Konfliktsituation ist einmal jetzt vorläufig nicht gegeben. Das heißt, es könnte sehr schnell kommen. Es kann natürlich aber auch sein, dass bis ein neuer Chef des Dikasteriums gefunden wird, es dadurch zu Verzögerungen kommt, weil ja durch den Tod des Papstes erlöschen die Ämter der Präfekten, also der Vorsteher der Dikasterien, also sozusagen der vatikanischen Ministerien. Und da arbeiten zwar schon die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter, also das heißt nicht, dass der Fall Wien jetzt dort auf Eis liegt, aber um einen Vorschlag zum Papst zu tragen aus diesem Dikasterium, das verantwortlich ist, dafür einen Vorschlag zu machen, dafür braucht es einen Präfekten, weil dafür braucht es eine Vollversammlung, die vom Präfekten einberufen werden muss. Also daher könnte es sein, dass es noch ein bisschen länger dauert. Ob sich das Profil, das Anforderungsprofil ändert, ob der jetzt eine andere Meinung hat, als der Papst bisher gehabt hat, das wissen wir alle nicht, weil wir nicht wissen, ob sie nicht ohnehin bis jetzt schon immer sehr im Gleichklang waren und er die Bischofskandidaten nicht ausgesucht hat, nur nach der Frage, wie könnten sie Papst Franziskus gefallen, sondern auch, wie würde er sie finden. Und wenn das der Fall ist, dann könnte man sich vorstellen, dass es ein bisschen schneller geht. Natürlich, wenn er plötzlich sagt, endlich kann ich meine eigenen Kriterien hier zur Anwendung bringen und die sind ganz anders als bisher, dann kann es natürlich auch noch mal sehr lang dauern, weil dann fängt alles wieder von vorn an. Aber davon gehen wir nicht aus.
Bleibt jedenfalls spannend, welche nächsten Schritte werden sich jetzt dem neuen Papst denn stellen? Also am Freitag feiert er seine erste heilige Messe im neuen Amt. Wie geht's dann weiter?
Ja, dann sind, wenn man so will, Folklore. Am Sonntag wird das erste Mal wahrscheinlich ein Angelusgebet machen, wie das der Papst macht, zum Mittag am Petersplatz und dort vom Fenster aus die Menge segnen. Franziskus zumindest hat das so gemacht. Das war ein wunderschöner Tag, da war ich Gott sei Dank in Rom und konnte das miterleben. Also da sind jetzt einmal eine ganze Reihe solcher Dinge. Es muss sein Wappen muss festgelegt werden und ähnliche Dinge. Nicht, dann kommt, Sie haben schon gesagt, kommt sozusagen die Amtseinführungsmesse, die auch hauptsächlich einen zeremoniellen Charakter hat, weil er ist im Moment, wo er gesagt hat, nach seiner Wahl noch, bevor er auf den Balkon gegangen ist, ich nehme die Wahl an, ist der Papst mit allen Vollmachten. Also die Amtseinführung ist nur mehr sozusagen die Feier, die dem nachfolgt. Die erste Aufgabe ist jetzt sicher, oder eine der ersten Aufgaben ist es, wieder Präfekten für die einzelnen Dikasterien, also die vatikanischen Ministerien, wenn man so will, zu ernennen. Da ist es üblich, und wahrscheinlich wird er dieser Tradition folgen, zunächst einmal die vorherigen Amtsinhaber vorläufig zu bestätigen und sich erst dann in einer gewissen Zeit zu schauen, will er da neue Akzente setzen. Und das ist sicher mal das Erste, was spannend sein wird. Das Zweite ist dann natürlich die Frage, wie geht es mit der Synodalität weiter? Da gab es ja zwei Synoden, also Bischofssynoden, Vollversammlungen zu diesem Thema mit einem Synodendokument, das Franziskus in seiner Gesamtheit als päpstliches Dokument, sozusagen zu einem päpstlichen Dokument erhoben hat. Aber da ist kein Mechanismus jetzt irgendwie eingerichtet. Also da muss man schauen, wie geht er damit weiter? Wie kann er Weltkirche zu einem gemeinsam sich auf dem Weg fühlenden und auch mitredenden, zumindest in der Vorbereitung von Entscheidungen mitredenden Gebilde machen? Eine dritte Sache ist sicher immer noch Kurienreform. Also das ist etwas, was man vom Papst Benedikt wollte, der letzten Endes auch deswegen zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, er hat nicht mehr die Kraft dafür. Man hat dann erwartet, dass Bergoglio, also Papst Franziskus, da sehr schnell etwas tun wird. Der hat auch Dinge getan, genauso wie Benedikt, aber noch lange nicht sozusagen die Kurie zu einem modernen Apparat, zu einer modernen oder einer Institution nach den Anforderungen unserer Zeit gemacht. Ein Beispiel, das auch der Kardinal heute gegenüber Medien erwähnt hat, ein Beispiel ist, dass es nicht so etwas wie einen Ministerrat gibt. Das heißt, der Papst hat zwar mit den einzelnen Mitgliedern seiner Dikasterien Kontakt und berät sich mit ihnen, aber ein regelmäßiges Zusammenkommen dieser Präfekten mit dem Papst gibt es nicht. Und das sind Dinge, also da ist sicher, wie der Kardinal gesagt hat, Luft nach oben im Teamwork. Letzten Endes war Franziskus so genauer erkannt hat, dass es ein größeres Miteinander und Zusammenspiel geben muss, war selber von der Natur her kein Teamplayer sozusagen oder kein Teamleader, sondern eher der Autokrat, der dann manchmal auch an den selbst geschaffenen Regeln vorbei Dinge einfach bestimmt hat. Da gibt es also sicher Dinge, die er sich überlegen wird, wo er sagt, da führen wir neue Dinge ein. Also das ist Kurienreform. Und dann wird man sehen, wie er inhaltlich die Schwerpunkte setzt. Nicht? Manche Dinge kommen eben einfach auf ihn zu. Er wird sehr bald auch zu Themen wie dem Gaza-Konflikt, der Ukraine, anderen Konflikt, Indien, Pakistan, nicht mal das Gefühl, die Welt fliegt gerade aus den Angeln und zersprengt sich selber. Da wird er sicher Stellung beziehen dazu, aber das ist noch nichts Langfristiges. Da wird man warten, was sind die ersten Schreiben, Lehrschreiben, die er macht, welche Probleme will er angehen, nicht? Wenn Sie die Frauenfrage nennen, da gibt es ja noch weit vor der Weihe der Frau einer Frau zum Priester, die Frage, ob man Frauen zu Diakoninnen weihen kann. Da gibt es Arbeitsgruppen in Rom, die aber noch nichts Schlüssiges sozusagen hervorgebracht haben. Also da wird man einfach sehen, und das wird er sicher in den nächsten Wochen machen, hier Schwerpunkte zu setzen und Zeichen zu setzen wahrscheinlich. Aber so ein ich frage mich jemand, der so, also er scheint schon auch jemand zu sein, der Entscheidungen trifft. Ja, weil sonst wäre er nicht zweimal hintereinander General der Augustiner, des Augustinerordens gewesen und hat dort auch Entscheidungen getroffen. Man hat ihn in Peru in eine zweite Diözese zur Verwaltung gegeben, wo es interne große Schwierigkeiten gegeben hat und so. Also er ist jemand, der da was kann. Ja. Auf der anderen Seite tritt er so zurück irgendwie hinter sein Amt oder ist als Person so bescheiden. Das wird ganz spannend zu sehen, wie er das verbindet, die Stimme für die Welt zu sein, nach der sie lechzt sozusagen und gleichzeitig aber nicht das Selbst, also sozusagen in eine falsche Art oder in eine ihm nicht passende, nicht authentische Art der Selbstdarstellung zu kommen. Bin ich neugierig, wie das gelingt.
Jetzt haben Sie mich auch sehr neugierig gemacht. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke für dieses Gespräch und dass ich eingeladen war. Danke sehr.
Genug zu tun gibt es allenfalls. Ich bin jedenfalls neugierig geworden. Einschätzungen zum Nachlesen finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Ich sage meinen Gästen Michael Pröhler und Till Schönwälde herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen und ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.